Wunderschönen Bochum, ja, guck an.
Ja, ist Nachbar. Also meine Frau arbeitet in Essen und da liegt Bochum so ziemlich in der Mitte, ne? Deswegen.
Ja, perfekt.
Ja, ich habe da nicht so viel gegen Bochum. Wohne in Lindendahlhausen, also insofern.
Ja, genau, da die Ecke, da wohnen wir auch. Genau,
das Guck an, dann sind wir beieinander.
Ja. Ihr Lieben, ich habe schon mal die Aufnahmetaste gedrückt. Das machen wir immer. Also wenn der ein oder andere, ich weiß nicht, Martin, ob du irgendeinen von unseren Podcasts reingehört hast, dann wirst du immer so ein bisschen Vorgeplänkel hören. Das tun wir jetzt hier. Und ich würde sagen, wir starten den Podcast jetzt einfach mal.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
die digitale Energiezukunft.
Ja, super. Na gut, dann fange ich an. Herzlich willkommen da draußen im Lande. Eine neue Ausgabe der digitalen Originale. Heute geht es um die Zukunft der Energie und was das Ganze vielleicht gegebenenfalls auch mit Digitalisierung zu tun haben könnte. Unser Gast ist Dr. Martin Kiel, seines Zeichens Professor für regenerative Energien und Grundgebiete der Elektrotechnik an der FH Dortmund. Was das im Einzelnen heißt, wird er uns bestimmt gleich nochmal erklären. Ja, herzlich willkommen, Martin.
Ja, herzlichen vielen Dank, Ralf, Oliver. Danke für die Einladung. Ich bin mal gespannt, wie sich unser Gespräch heute entwickelt. Ja, genau. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Genau.
Das ist gut. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du einen nicht nur in naturwissenschaftlichen Kreisen großen Namen da mit einem Zitat führst, den Werner Heisenberg. Mein Sohn wäre begeistert. Wir haben gerade zusammen Breaking Bad irgendwie durchgeguckt. Spannender ist aber eigentlich nur das Zitat selber. Die Energie kann als Ursache für alle Veränderungen in der Welt angesehen werden, schreibt er da oder sagt er da. Hat ja, glaube ich, gerade einen extremen Aktualitätsbezug. Wie gefragt bist du denn jetzt aktuell als Energieerklärer?
Ja, also die Fragen kommen natürlich, ne? Ich bin natürlich auch von Studierendenseite, merkt man schon, dass das Thema regenerative Energiequellen da gerade auch so ein bisschen hochschwappt innerhalb der Hochschule. Kommen natürlich auch viele Anfragen, wo ich dann aber auch zum Teil sagen muss, ja Leute, kann ich mich jetzt zu äußern, aber es gibt tatsächlich auch Experten, die noch tiefer drin sind in dem Thema. Also ich komme dann zum Teil dann auch schon an Grenzen, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Anfragen werden tatsächlich natürlich mehr, ne? Das ist halt das Thema Energie treibt uns jetzt seit Februar tatsächlich noch stärker um, wobei es halt auch schon vorher eigentlich immer einen riesen Fokus war, ne? Stichwort Klimawandel. Ja. Und mit der Energie dabei war eigentlich auch schon vorher immer ein großer Punkt. Das heißt also, bevor die Corona-Pandemie zugeschlagen hat, hat uns Fridays for Future ja auch jeden Freitag daran erinnert, dass wir was tun müssen. Ne?
Ja.
Die haben jetzt natürlich einen Schub bekommen. Ne? Jetzt stellen wir uns die Frage aus einem ganz anderen Grund, wie wir uns denn da versorgen können. Das ist richtig.
Ja. Hast du den Parteitag der Grünen jetzt mitbekommen? Also war ja wahrscheinlich schwer da auszuweichen.
Nee, habe ich in der Tat nicht. In der Tat habe ich jetzt in die aktuelle Politik, ich habe am Wochenende mal in die Zeitung reingeguckt. Das ist jetzt sehr erstaunlich, ne, wie einige Politiker da entsprechend oder wie die Politik da verfährt. Ich muss zugeben, die aktuellsten Entwicklungen habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich bin selber neugierig, ne, wie es denn jetzt um die AKWs steht.
Ja, also es geht tatsächlich, das war ja tatsächlich Hauptthema, also ausgerechnet Grünen entscheiden das. Und sie haben halt beschlossen, die AKW-Laufzeit zu verlängern, allerdings nur bis zum Abbrennen der vorhandenen Brennstäbe. Ne? Also keine neuen, natürlich nicht. Aber die Verlängerung ist jetzt beschlossen. Es fällt mir gerade ein, für wie sinnvoll hältst du das?
Also ja, da sind wir genau an dem Punkt, wo ich einigen anderen Kollegen tatsächlich eher das Wort reichen würde. Aber es geht hier ja auch um Stabilität der Netze, ne? Zum Beispiel um Sicherheit der Energieversorgung. Mhm. Und da habe ich kürzlich auch schon drauf verwiesen. Also Leute, Das könnte mich natürlich fragen, da gibt es auch technische Antworten zu, die ich mit Sicherheit liefern kann, aber vieles ist da, sind da Rahmenbedingungen, die sich wöchentlich, täglich ändern und die auch auf politischer Basis zu treffen sind. Ich habe dann an der Stelle an die Kollegen von Amprion mal verwiesen. Amprion Westnetz, das sind natürlich dann diejenigen, die wirklich dafür gerade stehen müssen. Das sind diejenigen, die unsere Energieversorgung aufrechterhalten und die dann entsprechend da dann auch dafür gerade stehen müssen. Und die haben auch mal einen schönen Beitrag auf LinkedIn gebracht, dass sie gesagt haben, ja, was tun wir denn eigentlich für die Stabilität der Netze? Und haben auf den Stresstest verwiesen. Es gibt ja einen Stresstest für die Kraftwerke in Deutschland. Und da ist es halt so, dass dieser Stresstest natürlich noch von 3 laufenden AKW ausgeht. Ne? Und insofern muss man natürlich, kann ich jetzt natürlich sagen, okay, wenn unsere Versorger, die auf der obersten Ebene sitzen, sagen, ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Wenn die AKWs laufen, was anderes haben wir noch nicht gerechnet, ist das schon mal eine Aussage. Insofern ist es wahrscheinlich sinnvoll.
Also ich bin ja jetzt auch, ich meine, gut, wir haben ja viel mit der Energiebranche zu tun, aber ich habe mal irgendwann gelernt, also für die Stabilität der Netze müssen ja die Kraftwerke in der Lage sein, schnell hoch und runter zu fahren. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Oberfachmann, was das angeht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, Kernkraftwerk, geht das überhaupt oder sind die einfach nur für die Grundstabilität dann da?
Genau, ne? Also das ist halt der Punkt. Man muss halt im Prinzip drauf gucken, man braucht eine gewisse Grundversorgung, die auf jeden Fall gewährleistet sein muss, weil dann wird es einfacher. Ne? Sozusagen, wenn du jetzt immer komplett von null an was heben müsstest, ist es halt schwieriger, als wenn man schon mal sagt, okay, ich habe eine gewisse Grundversorgung und kann schon mal ganz essentielle Bereiche des Netzes halt im Prinzip stabil betreiben. Dann habe ich immer noch Probleme mit den fluktuierenden Erzeugern. Ne? Dann muss ich immer noch gucken, wo, an welcher Stelle fahre ich dann jetzt die Sachen nach. Nur wahrscheinlich nicht mehr in der Dynamik, ne? Also nicht in der Geschwindigkeit und auch nicht unbedingt in der Höhe, die ich jetzt bräuchte, ne? Und weil ich halt, wenn ich schon eine gedeckte Grundlast habe, dann fallen die Spitzen, die ich auslasten muss,
nicht so groß
natürlich aus, ne? nicht so stark ins Gewicht, ne? Das ist auch ganz klar. Und insofern ist es natürlich schon richtig, ne? Wir brauchen auch Kraftwerke, die schnell halt dynamisch hochgefahren werden können. Das sind leider die Gaskraftwerke.
Ja.
Aber Batteriespeicher würden das auch tun, nur nicht in diesen Leistungen.
In der Dimension, genau.
In der Dimension wäre das technisch machbar, aber das kriegen wir kostenmäßig nicht hin. Ja, aber das sind dann die Gaskraftwerke an der Stelle, aber wenn die halt tatsächlich nicht mehr den Hub brauchen, ne, sondern weil da halt eine gewisse Grundlast schon vorherrscht, wird es halt deutlich einfacher.
Ja, Olli hat es ja vorhin schon mal anklingen lassen, im Endeffekt irgendwie, dass er sagt, so Strom ist ja so ein Thema, das in der breiten Bevölkerung immer schwer erklärbar ist. Im Endeffekt irgendwie kommt aus der Steckdose, ist da, ist allzeit verfügbar. Wir sind da ja sehr verwöhnt im Grunde sozusagen und können vielleicht die dahinterstehende Leistung gar nicht mal immer so richtig bemessen. Ist das jetzt auch eine Chance eigentlich in dieser Phase, wo wir durch die wirtschaftlichen Zwänge irgendwie alle zu Energieexperten werden, da jetzt auch mit Blick auf Neuausrichtung des Energiemarktes oder so auch tatsächlich so ja neues Potenzial zu gewinnen im Endeffekt durch Aufklärung, durch, keine Ahnung, eine andere Einstufung der unterschiedlichen Energieträger oder Ähnliches? Wie würdest du das beurteilen?
Also ich würde das schon so beurteilen, dass wir eine Chance haben jetzt hier, ne? Also auch für, gerade was die Aufklärung angeht. Ich finde halt, die Chance, die wir jetzt nutzen können und vielleicht auch sollten, ist, dass das Thema Energie durch Breitweg durch die Bevölkerung viel mehr ins Bewusstsein gerät, ne? Dass wir vielleicht dahin kommen zu sagen, Energie bewusster zu nutzen, dass das halt jedem bewusst ist, wenn ich halt ins Haus reingehe und ich erwarte da meine schnuckeligen 24 bis 26 Grad, dass das irgendwo herkommt und auch wenn es draußen minus 10 ist, ne? Dass das halt tatsächlich bedeutet, was ist wie hoch ist unser Energiebedarf eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und wo kommt das her? Das fängt ja bei der Mobilität an. Insofern ist das ganz interessant, ne, welche Schlagzeilen man heute hat. Also die letzten Schlagzeilen, die ich am Wochenende gelesen habe, war zum 49-Euro-Ticket. Auch da muss man natürlich sagen, ja, das ist auch ein Punkt, der natürlich auch in die Energie reingeht, weil Elektromobilität ist schön und gut, ne, das gibt CO2, hilft dem CO2-Ausstoß natürlich. Aber ein Elektroauto selber braucht eine ganze Zeit lang, um seinen CO2-Ballast erstmal wieder reinzufahren. Ja, eine S-Bahn, die ist auch elektromobil, ne? Da ist aber das sozusagen pro Kopf viel, viel besser, was man da entsprechend umsetzt, ne? Das heißt also, eigentlich ist dieses Bewusstwerden, wie ich Energie nutze, werden, also mein Vorgänger, der hatte das Lehr- und Forschungsgebiet rationelle Energieanwendungen. Ich finde, das ist ein ziemlich moderner Begriff in der heutigen Zeit. Ne? War damals ein bisschen altbacken, ja, aber dieses rationelle Energieanwenden, also sich darüber bewusst werden, dass ich das tue und dass das irgendwo herkommen muss, die Chance haben wir. Wenn uns das gelingt, dann gelingt vielleicht auch ein Stück weit die Energiewende, weil man, glaube ich, auf der regenerativen Erzeugung schon eine ganze Menge machen kann. Aber der viel größere Hebel besteht, glaube ich, auch in der Einsparung.
Ja, absolut. Also ich glaube, also Verhaltensänderungen ja eigentlich. Nur kleine Verhaltensänderungen würden ja schon unglaublich viel ausmachen, ne? Also allein schon, also ich meine, sagen wir mal so, ins Bewusstsein oder ins breite Bewusstsein ist es, sagen wir mal, durch das, was da jetzt in der Welt geschieht, ja, ganz eindeutig. Also du kriegst keine Solarpanels mehr zu kaufen. Die Leute kaufen, ich meine, ob das jetzt klimaschonend ist, ist eine andere Frage, kaufen jetzt irgendwie Holzpelletöfen und sowas alles, ne? Also das Bewusstsein ist ja auf jeden Fall schon da. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man tatsächlich noch mal ein bisschen mehr aufklärt, dass es eigentlich nicht unbedingt neue Geräte braucht, sondern tatsächlich einfach nur kleine Verhaltensänderungen. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, man muss natürlich schon auch, also neue Geräte, du sprichst auf Energiespargeräte an, ne? Nehme ich mal an. Ne? Mhm. Also klar, das macht gerade bei richtigen Energiefressern macht das natürlich irgendwo schon auch Sinn. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die kleinen Energiesparmaßnahmen tatsächlich auch schon viel, viel bringen. Ne? Das ist richtig. Mhm. Also ich mache jetzt auch bewusster mal, obwohl ich hauptsächlich LED-Lichter habe, mache ich auch mal das Licht halt aus. Ne? Also das ist, früher hat man gedacht, okay, komm, ist ja viel weniger. Also da war man ja schon mit zufrieden, dass es jetzt nicht mehr die dicke Glühbirne ist, sondern ach ja, ich habe ja LED-Beleuchtung, aber auch die kann man ausschalten. Ne? Merke ich selber, mache ich tatsächlich jetzt bewusster. Ne? Dass ich sage, okay, komm, jetzt machst du es aber mal, lässt es nicht brennen, machst es auch die LED mal aus. Also das sind vielleicht tatsächlich auch so Effekte. Und wenn das jeder macht, hat das natürlich auch schon einen größeren Effekt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, und die Netzwerkgedanken sind natürlich auch, glaube ich, an bestimmten Stellen vielleicht jetzt inzwischen auch besser zu fassen. Also ich meine, dieser große Run, der im Moment auf E-Autos stattfindet, ist ja das eine. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ja, das führt ja Olli sehr, sehr gerne an. Wollen wir uns ja nicht ausmalen, wenn sozusagen das ganze Quartier, in dem wir leben, dann abends um 18 Uhr den Wagen an den Saft hängt.
Genau, ne? Also wobei man da natürlich auch sagen muss, ist das wirklich so, ne? Und da kommt halt das Thema Digitalisierung ins Spiel, wo ich mir denke, wir haben da auch gar nicht so eine gewisse Datenlage. Wir geht ja in der Energieversorgung, geht man ja immer im Viertelstundenraster vor. Und da kann es natürlich schon sein, ne, dass man innerhalb von einer Viertelstunde alle nach Hause kommen und dann ihr Elektroauto anschließen. Die Frage ist dann, ob die dann auch alle sozusagen erwarten, innerhalb der nächsten Stunde wieder voll geladen zu sein. Oder ob nicht einerseits das Auto vielleicht intelligent genug ist. Also beim Handy ist es ja schon so, ne? Das Handy oder einige Handys, die gehen ja schon so vor und laden den Akku erst, also die wissen sozusagen, wann sie angesteckt werden und wann sie abgesteckt werden, weil das gibt ja zum Teil der Wecker auch schon vor, ne? Da weiß man ja, wann das Handy vom Netz kommt. Und dann kann ich die letzten 20% vom Akku kann ich dann auch erst in der Stunde davor einladen, mit dem Effekt, dass er länger hält, ne? Weil der Akku halt, wenn er bei hohen Ladezuständen häufig aufgeladen ist, dann altert er schneller.
Ja.
Und also verschieben die so die letzte Vollladung auch dann nach hinten. Das kann man mit den Elektroautos ja im Prinzip genauso machen. Und entweder ist es dann das Auto, was es intelligenterweise macht, oder aber es ist halt dann das Ladegerät, was halt vom Energieversorger dann auch mit gesteuert wird, um zu sagen, okay, in welche Richtung geht's denn da entsprechend? Also wann sozusagen lasse ich welche Ladeleistung zu? Und das hat, glaube ich, viel auch mit künstlicher Intelligenz, also nicht nur mit Digitalisierung, also nicht nur mit Schaffen der Datenleitung und der Daten und der Informationen zu tun, sondern letzten Endes natürlich auch, ist das ein Feld für künstliche Intelligenz, ne, die da kommen
kann. Total, ne? Also dass die KI tatsächlich über das Verhalten, das Stromverhalten oder das Energieverhalten des Viertels lernt, ne? Also ein intelligentes Smart Grid. Ist das denn, also da sind wir
gerade. Das müsstest du vielleicht mal einführen, sozusagen.
Ich meine, da sind wir eigentlich beim schönen Thema. Das ist ja
absolut.
Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal über diese Thematik unterhalten. Das ist das ganze Thema Dezentralisierung, also der Energie. Das heißt also, dass sich Viertel, sagen wir mal, selbst versorgen. Ist das die Zukunft? Siehst du da die Zukunft der Energieversorgung und Energiesicherheit?
Selbstversorgung. Also es ist definitiv ein Trend, der dahin geht. Ich muss mal direkt fragen, auf welcher Ebene? Haushalt?
Haushalt. Wir gehen erstmal nur von Haushalt aus. Also für den Otto-Normalverbraucher. Weniger Industrie. Industrie ist ja nochmal ein bisschen komplexer.
Wobei Haushalt dann gegebenenfalls auch in so einem Quartierszusammenhang, also in so einem Siedlungskonzept gegebenenfalls auch. Also es können ja auch Gemeinschaften da letzten Endes unter Umständen
da wollte ich drauf hinaus, ne? Weil das ist aus meiner Sicht ein Unterschied. Ich halte es nicht für wirtschaftlich, dass jeder Haushalt autark wird. Das ist, glaube ich, da geht der Trend hin, ne? Da zieht ja auch die Photovoltaikbranche auch drauf ab. Hat für mich so ein bisschen Rebound-Effekt, ne? Dass Anlagen geplant werden. Nach wie vor, wir wollen natürlich möglichst viel Autarkie haben, ne, dass also möglichst unabhängig werden. Ah, okay, das geht nicht alleine mit der Photovoltaikanlage. Bestes Beispiel, ne, dann hier ein großes Industrieunternehmen in Dortmund, ne, bestes Beispiel. Ah, wir haben eine zu große PV-Anlage, also speisen wir das ins Netz ein. Da haben wir nichts von. Also schaffen wir einen Speicher an. Ist bei der Industrie natürlich durchaus auch legitim. Das wird sich dann wahrscheinlich relativ schnell rechnen. Beim Normalhaushalt beim Privathaushalt muss man schon ziemlich genau hingucken, ob sich so ein Photovoltaikspeicher denn tatsächlich lohnt. Es ist schön, den zu haben, aber ob sich das rein wirtschaftlich rechnet, ist in vielen Stellen tatsächlich dann immer fraglich, ne? Und dann könnte man die Frage stellen, ja, hätte ich dann nicht den gleichen Effekt mit einer kleineren PV-Anlage erreicht, wo ich weniger einspeise, die vielleicht eine etwas andere Ausrichtung hat? Ja, dann mache ich das halt mal nicht sofern ich die Fläche habe, nicht nach Süden, sondern mache das halt eher Richtung Westen, dass ich dann erzeuge, die Spitzenerzeugung habe, wenn ich auch den meisten Verbrauch habe. Ja, vielleicht komme ich damit auch auf eine bessere Autarkie und einen höheren Eigenverbrauch und habe meine Anlage viel schneller gerechnet, aber ich bin halt nicht autark. Ne? Das ist halt dann so die Frage, Autarkie und Wirtschaftlichkeit, das beißt sich meistens irgendwo. Auf der Quartiersebene ist das ähnlich, nach meiner Einschätzung. Da ist es aber so, dass ich natürlich viel mehr Möglichkeiten habe, Erzeugungen zu machen. Ne? Also da lohnt sich, wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, wie die Kosten für einen Batteriespeicher sind im Vergleich zu so einem Heimspeicher, zu so einem Quartiersspeicher, der jetzt ja Faktor 10 bis 20, ja bis zu 100 mal größer sein kann. Da sind die spezifischen Kosten, was die Batteriegröße angeht, halt auch deutlich geringer, ne? Weil einfach die ganze Systemtechnik, also Batteriemanagementsystem und Gehäuse und so weiter, das lässt sich einfach kostentechnisch viel besser auf einen großen Speicher verteilen als für so einen kleinen Heimspeicher zu Hause. Ne? Insofern kann das auf der Quartiersebene, finde ich das spannend. Da wird mich die Entwicklung auch mal interessieren. Ne? wie das im Prinzip entsteht, dieser Gedanke des Design Grids, wo ich also viele im Prinzip autark arbeitende Zellen habe, ne, Energiezellen habe, die aneinandergereiht dann sozusagen prinzipiell für einen bestimmten Zeitraum autark sein könnten, aber durch halt Interaktion miteinander doch irgendwie vernetzt sind, sodass Überschüsse verkauft werden können oder Unterdeckungen eingekauft werden können von einer anderen Ebene. Das finde ich ein spannendes Konzept, was, glaube ich, tatsächlich in Zukunft gerade in so Ballungsräumen tatsächlich vielleicht eine Zukunft haben könnte. Ne?
Sollten wir auch gleich unbedingt nochmal hinterhergehen. Ich würde jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und zu so einem ganz praktischen Ansatz nochmal kommen. Du hast ja gerade eben sehr, sehr schön schon ausgeführt im Endeffekt die wirtschaftliche Relevanz jetzt für den einzelnen Haushalt. Kennengelernt haben wir uns ja im Kontext der Dortmunder digitalen Woche vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, als du mit einem Namensvetter im wahrsten Sinne des Wortes ja darüber Gedanken gemacht hast, so ein Konzept 1000 Balkonkraftwerke, glaube ich, in Dortmund war irgendwie so der Aufhänger, zusammen mit einem bekannten Dortmunder Baumarkt zusammen zu überlegen, sozusagen auf einer viel, viel kleineren Ebene, als man das typischerweise in dem PV-Umfeld hat, hier Lösungen zu schaffen, die dann tatsächlich dem Eigenverbrauch dienen und sich dann vielleicht doch wieder erwarten, besser rechnen könnten. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, gerne. Also das sieht genau darauf ab, was der Martin Kiel, genau mein Namensvetter und ich, halt da uns mal zusammengesetzt hatten. Die Idee war, das spielt in diesen Suffizienzgedanken rein, ne? Sozusagen, ich weiß, dass ich Energie verbrauche und ich möchte jetzt etwas tun, um diesen Energieverbrauch, also einerseits meinen Komfort nicht zu schmälern, also durchaus weiter die Energie zu nutzen, aber meinen Bezug zu verringern. Und da spielen halt diese Mini-Balkonkraftwerke, diese Mini-Solaranlagen, spielen da natürlich eine gewisse Rolle. Weil das eben klassischerweise Anlagen sind, die eben nicht darauf ausgelegt sind, möglichst viel Fläche des Daches zu nutzen oder möglichst viel zu erzeugen und einzuspeisen, sondern tatsächlich eher mit einer maximalen Leistung von 600 Watt, also von der Hälfte, je nachdem, welche Größe man Wasserkocher hat, ne, also typischer Wasserkocher hat 2 Kilowatt Leistung oder 1,5 Kilowatt Leistung, das wäre dann so ein Viertel bis ein Drittel davon, ne, die man da mit so einem Balkonkraftwerk betreiben könnte. Das ist also relativ wenig und drückt halt so ein bisschen die Stromrechnung. Ne? Das ist das Geschäftsmodell. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil ist eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, einzuspeisen, also sozusagen gar nicht den Energieversorger sozusagen gar nicht vor das Problem zu stellen, dass auf einmal jemand rückwärts von der Leitung reindrückt sozusagen, ne, sondern einfach weniger Last einzubauen. Das heißt, die normale Infrastruktur kann im Prinzip mit diesem Konzept weiter genutzt werden, ohne dass ich mir Gedanken über rückläufige, also rückwärts fließende Energie machen muss. Man kann sich da natürlich so ein bisschen dran langhangeln und es ist halt auch erschwinglich, ne? Also diese Anlagen sind jetzt im Bereich zwischen 600 bis 1500 Euro liegen die. Das sind halt Investitionen, die man schon auch machen kann, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, ich gehe da auf eine spezielle Förderung oder ich nehme einen speziellen Kredit auf dafür, sondern ich kann es halt auch im Prinzip selber installieren. Der Teufel ist da natürlich dann im Detail. Ne? Wir sind dann auch mit den Stadtwerken in Dortmund da im Prinzip weiter ins Gespräch gekommen, haben das auch mal technisch angeguckt. Wir haben eine Anlage im Test jetzt eine Zeit lang laufen lassen. Also es ist sehr kontrovers, das Thema. Ne? Die einen sagen, nee, das lohnt sich nicht. Und die anderen sagen, ja, das ist doch super. Ich muss mehr zu Hause sein. Ich verschenke zu viel Energie. Und dann kommt aber halt, wie gesagt, der technische Aspekt noch hinzu, der durchaus von den Stadtwerken aufgebracht wurde, sagt, ja Leute, guckt mal auch auf die Hausinstallation. Ne? Ein Haus aus den 50er Jahren mit einer Elektrik, die, ja, sag ich mal, fragwürdig ist, da dann einen Laien dran arbeiten zu lassen, das kann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich sein. Und das muss man natürlich auch sehen. Ne? Also je nachdem, welchen Bestand von Bauten man hat, ist das nicht ganz so trivial, das zu installieren. in vielen Fällen kann man natürlich sagen, jo, das ist durchaus berechtigt, das kann man auch mit jemand, der schon mal mit einem Sicherungskasten gearbeitet hat und sowas, der kriegt das auf jeden Fall auch hin. Ne? Aber es gibt tatsächlich durchaus auch berechtigte Bedenken, weshalb das nicht überall gerne gesehen ist. Ne? Und auch da manchmal auch mal ein Fachbetrieb am besten drauf guckt.
Ja. Ja, spannend. Das ist wirklich total spannend. Vor allem, ich meine, man muss ja eins dazu sagen, jeder, der sich mal mit Photovoltaik beschäftigt hat und also das Ding klassischerweise aufs Dach zu packen, es hat ja auch mit ganz viel Formalismen zu tun. Ne? Also du bist ja dann Energieerzeuger und musst also gefühlt ein ganzes Lexikon durcharbeiten an Formularen, um dann auch wirklich diese Anlage in Betrieb zu nehmen. Das fällt ja alles bei diesen kleinen Anlagen dann auch weg. Das ist ja eigentlich auch spannend.
Genau, ne, das kommt noch hinzu, dass halt man auf dieses ganze Unternehmerrecht, also ne, wenn ich eine große PV-Anlage habe, dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit den Einspeisungen? Die würde man ja trotzdem gerne vergüten lassen. Das geht aber nur über ein Unternehmen. Ne, dann bin ich schon steuerlich dabei. Dann muss ich eine Kleinunternehmerregelung machen. Brauche ich bei diesem Balkon PV nicht. Es reicht ein einfaches Anmeldeverfahren beim Energieversorger und bei der Bundesnetzagentur, die das natürlich ganz gerne auch hat für ihre Statistik. Ne? Also wir alle greifen ja ganz gerne halt auch auf die Statistik zurück, wie viele PV-Anlagen wir in Deutschland installiert haben. Da ist es natürlich nur billig, dass man sich dann auch selber da meldet und sagt, ja, guck mal hier, ich habe auch eine. Mhm. Die fließt dann da entsprechend mit ein. Ne? Das ist richtig.
Ich würde mich nochmal, Entschuldigung, Ralf.
Ja, ich wäre jetzt wieder zurück zu den Quartieren und Siedlungen gekommen, sozusagen, zu diesen Gemeinschaftsansätzen, wo du ja auch ein gewisses Potenzial ausgemacht hast, was natürlich auch, glaube ich, wirklich diesen Energiemarkt dann an sich ja wirklich nochmal komplett auf links krempelt, glaube ich. Also wir haben ja auch in verschiedenen anderen Gesprächen uns immer wieder Gedanken gemacht, wie wird eigentlich die Rolle der Energieversorger künftig sein, der Energieträger, insbesondere auch, wenn man so auf Stadtwerke guckt, die ja dann unter Umständen gar nicht mal diese Versorgungsrolle künftig mehr ausfüllen in dem Umfang, in dem sie das heute tun, aber vielleicht irgendwie auch in anderer Weise mit ihren bestehenden Strukturen, ihrem Know-how und allen Dingen dann irgendwo neue Bereiche erschließen. Wir haben neue Rollen im Endeffekt in diesem Quartier dann, mit dem der dann sozusagen auch Strom bereitstellt, ja, also Prosumer wird das ja heute genannt. Wollen wir künftig alle selber Strom verkaufen oder sind dann da auch neue Organisationsgedankenformen notwendig? Also wie beurteilst du das im Endeffekt, wenn wir jetzt in so einem großen Kontext?
Ich würde noch, bevor du darauf antwortest, Martin, nochmal sagen, ich glaube, beziehungsweise was müsste sich an Rahmenbedingungen ändern, damit das möglich ist?
Oh ja, das ist ein guter Punkt, das alles so zusammenzufassen. Also ich glaube, ein Punkt, der mir jetzt persönlich auffällt, ne, der, was sich ändern müsste an Rahmenbedingungen da entsprechend, den haben wir gerade schon genannt bei der Photovoltaik. Sowas müsste einfacher sein.
Ja.
Ne, also man sieht jetzt auch, ne, dass hier an verschiedenen Stellen fallen die steuerlichen Regelungen für die Photovoltaikanlage fällt dann da entsprechend weg. Was halt ich von allen Planern höre, die so ein Quartier zum Beispiel planen, ne, und dann halt auch die Energieversorgung planen, die stöhnen jedes Mal über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich jedes Jahr ändern. Es gibt jedes Jahr was Neues im EEG, natürlich nicht nur unter einer Regierung, sondern auch noch jetzt mit einem fundamentalen Wechsel. Gibt es immer wieder Sätze, die dann natürlich auch Altlasten mit sich ziehen. Ne? Alte Anlagen, die werden ja bei diesem EEG, gibt es ja immer gewissen, also die Vergütung bekomme ich ja zum Beispiel immer 20 Jahre garantiert. Ne? Und das heißt wieder alte Anlagen, die haben dann wieder unterfallen dann alten Richtlinien und sich da durchzuwüsten, das ist, glaube ich, extrem schwierig. Hinzu kommt, gerade bei Quartieren müssen wir natürlich eine Sache noch berücksichtigen, das ist ja nicht nur elektrische Energie, sondern wir haben auch Wärmeenergie. Und da ist halt dann das Thema Wärmepumpe interessant, sprich halt Erdwärme dann auch anzuzapfen, ne? Also nicht nur Luft, sondern halt auch Erdwärme. Da bin ich sofort im Thema Bodengutachten. Mhm. Ne? Und das braucht halt auch wieder eine ganze Zeit lang, um sowas einzuholen und frisst Zeit und jede Menge Papierkram. Ich könnte mir vorstellen, dass man an dieser Stelle einiges vereinfachen kann, was natürlich unter Umständen aber auch damit einhergeht, dass da entsprechend halt auch Experten oder die halt auch die zuständigen Behörden dafür dann entsprechend ausgestattet sein müssen. Ne? Also viele Kollegen beklagen sich hier, ja, ich habe jetzt ja Probleme mit meiner PV-Anlage, die anzumelden. Ich kriege von Westnetz keine Rückmeldung. Gleichzeitig hat Westnetz bei mir irgendwie 5 Nachfragen nach 9 Leuten platziert. Ja. Also beißt sich da irgendwie so die Katze in den Schwanz.
Ja, also da sind wir ja auch schön bei dem Thema Digitalisierung. Also das ist ja tatsächlich ähnlich ja auch wie grundsätzlich auch bei den Kommunen. Ne? Also dass eigentlich die digitalisierte Infrastruktur erstmal aufgebaut werden muss, weil es natürlich auch historisch gewachsen ist, ne, das Ganze, und es unterschiedlichste Datenhaltungssysteme gibt und so weiter, die erstmal alle konsolidiert werden müssen. Ich glaube, das ist die Mammutaufgabe jetzt auch der Versorger und der Kommunen, um, sagen wir mal, eine Dezentralisierung, in welcher Form auch immer, überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen, ne? Weil ansonsten musst du ja im Moment alles sehr händisch lösen, beziehungsweise mit wahnsinnigen Formalismen mit klassischen agieren. Ich glaube, da liegt die Kernaufgabe meiner Ansicht nach.
Ja, das stimmt. Ne? Und vieles, also das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich meine, es gibt natürlich ganz clevere Lösungen, wie zum Beispiel ein Anbieter, der PV-Anlagen verkauft, der sozusagen sagt, okay, ich verkaufe dir die Anlage, aber du bezahlst mir jetzt nichts in dem Sinne dafür, sondern du wirst Teil unserer Energie-Community, und da sind wir nämlich genau bei so einem Thema intelligent Energie vermarkten, einkaufen. Da gibt's halt einen entsprechenden Vertrag, sodass du sagst, dass sie sagen, okay, das, was du erstmal selber erzeugst, nutzt natürlich vorrangig erstmal selber. Kannst auch den Speicher betreiben, aber einen gewissen Prozentsatz deines Speichers stellst du uns bitte zur Verfügung, für den Teil der Leute, die sozusagen gerade Überschuss haben, ne, die das gerade nicht brauchen. Und dann haben wir sozusagen nur das Stromnetz, mit dem wir sozusagen den Energieaustausch herstellen. Und ich habe halt eine große, ja, dezentral über deutschlandweit verteilte Community, die sich über ein digitales Interface halt quasi austauscht, wer wann wie welche Energie braucht, und das dann halt auch auf das Elektroauto zum Beispiel ausweitet, ne? Dass man sagt, okay, ich tanke gerade nur so viel Leistung, wie meine PV-Anlage zu Hause gerade halt einspeist, ne? Und damit dann halt auch wieder eine intelligente Nutzung, dass ich nicht zu viel Überangebot habe, aber auch nicht zu viel Unterdeckung bekomme. Und das sind natürlich ganz interessante Konzepte, die es dann da entsprechend gibt. Ich muss zugeben, dass ich jetzt auch nicht genau sagen kann, welche rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür notwendig sind. Es ist gewisserweise natürlich eine Sache, die notwendig ist, und das ist halt der Willen des Nutzers, ne, sich auf sowas einzulassen. Und ein Stück weit zu sagen, okay, ich habe eine PV-Anlage, die dient mir, aber nicht nur mir. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein Speicher gerade irgendwie benutzt wird, obwohl ich gar kein Gerät dran habe, dann muss ich das akzeptieren. Das wird nicht bei jedem so sein, ne? Weil dieser Gedanke, nee, das ist meins und ich benutze den Speicher und ich gucke gerade, wie autark ich bin, herrscht natürlich in gewisser Weise vor. Das heißt, ich glaube, vieles wird auch daran hängen, an deren an Mindsetting, ich nenne es mal so, ne? Am Mindset, sich für solche Geschäftsmodelle zu öffnen.
Ja, ich glaube, ich bin da gedanklich direkt irgendwie bei diesem Thema Smart Contracting, mit dem wir ab und zu jetzt im Moment auch gerade in Berührung stehen. Aber ich glaube, da kommt genau das zusammen eigentlich sozusagen, dass man so voll durch folgerichtiges Handeln im Endeffekt unter Umständen Vertragsbedingungen zustimmt, sie erfüllt, aber natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen drumherum nach wie vor etwas schwierig bleiben im Ganzen eigentlich. Aber ich glaube, da wird es ja unter Umständen hingehen müssen eigentlich, dass man da dann auch vielleicht sehr, sehr viel automatisiert, um da tatsächlich Effizienzeffekte auch zu erzielen dann in einem größeren Rahmen.
Ja. Oder nicht? Ja, ich meine, vieles wird natürlich auch, noch einen Aspekt damit reinzubringen. Ne? Ich habe mich jetzt halt auch beschäftigt mit gerade im Rahmen dieser Balkon oder dieser Balkonkraftwerke und auch im Rahmen der PV-Anlage. Vieles hängt natürlich auch mit der bestehenden Infrastruktur zusammen, gerade in der Verteilnetzebene, sprich bei jedem im Haus. Ne? Ja. Wer einen Neubau hat, der hat selten Probleme, weil da meistens schon ein entsprechender Anschlusskasten drin ist, der in den neuesten oder den geltenden den geltenden Anschlussbedingungen genügt. Wenn jemand mit einem Haus aus den 50er, 60er Jahren kommt, der muss halt erstmal da sozusagen vom Hausanschluss dann nochmal wieder gucken. Ne? Also da rede ich noch nicht mal vom Smart Meter Rollout. Der, wenn der denn käme, wird natürlich einiges vereinfachen, ne? Weil ich mir dann keine Gedanken machen muss, ob meine Balkonkraftwerk, ob das jetzt gerade einspeist oder nicht und ich da eventuell Steuerbetrug begehe, weil sich mein alter Ferraris-Zähler rückwärts dreht. Darüber muss ich mir da keine Gedanken machen, ne? Sondern wenn da zwei Wegezähler automatisch drin sitzt, dann habe ich damit, ist das Thema schon mal durch. Ja. Eine Sache schon wieder vereinfacht. Ne? Ja. Also insofern hängt es natürlich auch damit an solchen Dingen.
Ja. Also lass uns nochmal über die Frage, die Ralf ja vorhin gestellt hat. Wie siehst du denn in Zukunft die Rolle eines Energieversorgers? Bleibt die so? Also wird es so bleiben oder glaubst du, da wird es Veränderungen geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also an manchen Stellen frage ich mich manchmal, ob das Thema Unbundling, ne, dass man halt diese Trennung von Energieerzeugung, Transport und Verkauf, ob das momentan so hilfreich ist, weil jemand, der einen Speicher oder eine Photovoltaikanlage betreibt, muss schon wieder ein Subunternehmen so ungefähr gründen. Mhm. Mag natürlich irgendwo auf europäischer Ebene schon noch seine Berechtigung haben, hat es ja damals auch, hat ja den Markt auch entsprechend geholfen, aber tatsächlich so die Rolle der Energieversorger schon auch gerade eine relativ undankbare, denke ich mir, weil wir alle schauen auf die Stadtwerke und sagen ja, ich möchte gerne Gas- und Wasserversorgung rund um die Uhr haben, aber dass sich da halt eine ganze Mannschaft drum kümmert, damit das wirklich auch 24/7 so funktioniert, ne, dass die sieht man halt auch wieder relativ wenig, ne? Aber diese Aufgabe wird natürlich beim Energieversorger bleiben. Trotzdem ist es für die natürlich so die Frage, wie gehe ich damit weiter um, ne? Wie wenn ich jetzt zunehmend mehr Prosumer habe, wie laufen mir die Kunden weg oder wie kann ich sie eventuell halten? Mhm. Also wenn man mal durchguckt, bei uns in Bochum ist es zum Beispiel so, aber ich glaube in Dortmund mittlerweile auch, in Hattingen, also hier im Ruhrgebiet kenne ich viele kommunale Versorger, die tatsächlich selber sagen, also bevor ihr an irgendeinen Solateur geht, liebe Leute, und da eine Photovoltaikanlage kauft, wir bieten euch den Service auch an. Und sagen, also wenn wir schon kannibalisiert werden, dann bitte schön von uns, dann machen wir das selber mit, ne? Dann springen wir damit auf. Ja. Und zum Teil trifft das mittlerweile auch auf die Balkonkraftwerke zu. Ne? Man sagt, okay, das kann durchaus ein Instrument sein, um auch eine Kundenbindung zu betreiben. Ne? Man sagt, okay, wir könnten das im Prinzip auch machen. Es ist ein neues Geschäftsfeld, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Dann wäre das zum Beispiel auch eine Maßnahme. Ne?
Ja, ich kann mir vorstellen, also wir haben ja jetzt auch in verschiedenen Gesprächen mit Kunden und so weiter festgestellt, ich glaube wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Dezentralisierung in Haushalten, wir gehen jetzt mal nur von Haushalten aus, ein größeres Thema werden wird, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn in Zukunft das Produkt? Aber was wir rausgefunden haben oder was wir so mitgenommen haben aus diesen verschiedenen Diskussionen, ist, dass natürlich das Thema Sicherheit eine ganz andere Relevanz kriegt, weil ich ja Selbsterzeuger bin. Ne, das heißt also, das, was für uns selbstverständlich ist, Strom kommt aus der Steckdose und so weiter, wird ja bei der Selbstversorgung eine ganz andere Relevanz kriegen, Sicherheit. Und ich glaube, da könnte eine neue, sehr große Aufgabe bei den Versorgern sein, dass sie sagen, okay, wir sorgen für die Sicherheit und für diese Sicherheit bezahlst du natürlich auch, weil wir eben dafür sorgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das Geschäftsmodell dahingehend ändern kann.
So. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Das wäre dann tatsächlich zum Teil auch eine Sache, ne? Also das denke ich mal, das wird dahin auch gehen, was natürlich leider den Nebeneffekt hat, dass das es ist ein unschöner Job, ne? Denn muss man haben, aber keiner will ihn sozusagen. Ne? Also Sicherheitsingenieure sind immer, jeder sieht es irgendwo ein, ne? Aber es ist immer so, ach nee, jetzt muss ich das auch noch und das muss ich dann auch noch bezahlen. Das ist halt auch immer so ein lästiger Beigeschmack. Aber man ist dennoch froh, ne, dass es sie gibt. Ne?
Ja.
Insofern käme es vielleicht auch darauf an, dass halt so ein bisschen zu machen, man wird dem natürlich viel besser her, wenn man das nicht so nach dem Motto VDE oder TÜV-mäßig, ne? Das ist ja, ihr macht da euren Kram und ich komme nachher vorbei, macht die Abnahme. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache, was halt ein Geschäftsmodell sein könnte, ist von Anfang an dabei mit einzusteigen.
Ja.
Und dann sozusagen die planerische Seite noch mit anzubieten.
Ja, ne? Dass man sagt, der professionelle Begleiter, ne? Weil er Fachmann ist, richtig, sehe ich auch so, ja.
Das wäre dann, also das wäre auch das, man macht dann noch mehr, viel mehr, als dafür zu sorgen, dass es nachher sicher ist, sondern kann das ja dann auch erweitern mit zum Beispiel die Auslegung, ne, dass man sagt, okay, ich gucke mir auch die energetische Auslegung an, ich biete Beratungen im Bereich der Technologien zum Beispiel an, welche man jetzt hier entsprechend auswählen könnte und hat vielleicht auch über einen Vertriebsweg, ne? Je nachdem, wie groß das ist, kann man natürlich auch über einen entsprechenden Vertrieb nachdenken. Ich mache dir einen Unterschied, ob ich 10 Paletten PV-Module einkaufen kann beispielsweise, ne? Oder ob ich die, bei einem Großhändler einzeln abnehmen muss, ne? Oder dann halt einfach einen Schritt in der Lieferkette überspringen kann.
Mhm. Wenn wir über Stadtwerke sprechen, dann sind wir ja mal sehr schnell in so einem kommunalen Kontext. Sind denn da auch Modelle denkbar, sag ich mal, wo man beispielsweise das lokale Gewerbe mit Endverbrauchern und Ähnlichem verzahnt oder sowas im Grunde?
Ja, hätte ich jetzt tatsächlich gesehen, weil da, glaube ich, auch ein großer Hebel ist, ne? Also wir haben jetzt gerade in einem Projekt, in einem Forschungsprojekt an der FH auch drin, wo es ums Thema Quartierspeicher geht, aber in einem Industriegebiet, ne? Also in einem mit kleinen und mittelständischen, also mit mittelständischen, wo viele mittelständische Unternehmen sind, die aber auch energieintensiv arbeiten und die würden sich am liebsten jetzt schon einen eigenen Speicher dahinstellen. Die stellen sich halt die Frage, ob es sinnvoll ist, dann das im Quartier zu machen, weil sie halt auch Synergieeffekte untereinander sehen. Aber das könnte ich mir halt gerade auch beim Kleingewerbe, also Bäckereien zum Beispiel, da könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Oder ja, ich meine ganz Dinge des alltäglichen Lebens, ne? Ein Supermarkt, der tendenziell ja auch eine große Dachfläche hat, ne? Also ich glaube, die großen Discounter haben ja sowieso alle schon PV auf dem Dach. Aber macht mit Sicherheit Sinn, die da mit einzubeziehen. Ja.
Leute, wir sind bei 41 Minuten, Wahnsinn. Also nur noch mal zu deiner Info, Martin. Auch das sagen wir zu jedem Ende des Podcasts. Wir haben ja so eine 30-Minuten-Folge eigentlich, also so eine Autolänge lang. Wir landen eigentlich immer ungefähr bei 40 Minuten und sind damit eigentlich schon durch mit unserer Podcast-Länge. Und ich glaube, wir haben ja nur gekratzt, ne, würde ich mal sagen. Wir könnten eigentlich in jedes Thema jetzt noch richtig beliebig tief rein. Also du zumindest, wir nur noch zuhörend wahrscheinlich. Würden wahrscheinlich aber damit, sagen wir mal, auch viele etwas verschrecken, weil wir dann zu tief ins Thema gehen. Oder? Was sagst du?
Ja, ich glaube auch. Also wenn man näher reinguckt, also wie gesagt, man müsste dann... dann macht es Sinn, sich vielleicht einzelne Themen dann mal rauszunehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch mal einen groben Überblick gegeben, weil ich, wie gesagt, dem Thema dezentrale Energiesysteme zusammen mit einem Kollegen aus der Energiewirtschaft halt auch in der Lehre da tätig bin und wir uns das immer wieder angucken. Und dadurch, dass das so eine schöne projektorientierte Veranstaltung ist, also nicht mehr das klassische, da vorne steht ein Prof und redet was, sondern wir erarbeiten die Themen während des gesamten Sommersemesters in kleineren Gruppen. Das macht also auch schon mal lehrtechnisch viel Spaß, aber es ist jedes Jahr anders. Mhm. Jedes Jahr haben wir ein neues Thema, ne, was wir uns mal näher angucken müssen. Und es ist also sehr, 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 sehr breit aufgefächert. Aber muss ja nicht dabei bleiben, ne? Vielleicht findet der ein oder andere Hörer ja auch mal den Weg zu uns und das Gespräch in die Sonnenstraße können wir ja da.
Sehr gerne. Also wir können ja auch mal, also wenn du Zeit und Lust hast, machen wir einen weiteren Podcast, wo wir tatsächlich mal einmal ein Thema wirklich intensiver beleuchten. Das sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
Ja, ich denke, wenn die Corona-Zahlen es zulassen, wir haben ja auch schon so Ansätze, gedanklich mal so einen kleinen Roundtable zu machen, irgendwie vielleicht einfach auch mal 2-3 Experten zusammenzuziehen und dann tatsächlich so ein kleines Podium aufzusetzen, müssen wir mal schauen. Aber da ist sicherlich das ein Themenbereich, der da viel, viel hergeben würde, glaube ich, substanziell.
Absolut, ja.
Ja, das klingt gut.
Ja, also Martin, vielen, vielen, vielen Dank für den groben Überblick, für den Einblick in diese Welt, die ja doch, sagen wir mal, sehr viel komplexer ist, als der Otto-Normalverbraucher das manchmal so denkt. Selbstverständlich ist das alles nicht und ich glaube, die Zukunft wird und bleibt spannend.
Das mit Sicherheit. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, Energie war nie so spannend wie heute.
Ja. Und wie war's? Also das Zitat von Werner Heisenberg habe ich auch deswegen da ganz gerne gemacht. Es ist ein stetiger Anstoß des Wandels. Ohne Energie würde das nicht passieren. Ne?
Ja.
Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut.
Ja. Definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, super. Vielen, vielen Dank, Martin. Jetzt nicht gleich auflegen. Ich stoppe jetzt gleich nur die Aufnahme, dann können wir noch ein bisschen weiter quatschen. Aber jetzt hier offiziell ist die Aufnahme beendet.
Allen anderen auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis in Kürze wieder. Ciao, ciao
bis von dahin. Meiner
Seite.
Genau. Tschüss.
Ja. Ja, tschüss.
Tschüss.